ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Wolfgang Bunzel. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wolfgang Bunzel, Sie sind Germanist, leiten die Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift, zu dem auch das Frankfurter Goethehaus gehört. Außerdem sind Sie Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Goethe-Uni. Goethe war auch Thema Ihrer Promotion. Ziemlich viel Goethe. Welcher Satz, welche Weisheit des großen Dichters fällt Ihnen als erstes und ganz spontan ein?
Da gibt es ganz viele sozusagen, weil man mag den jungen Goethe und sozusagen ein bisschen seine Kühnheit, seine Frechheit und natürlich bis hin zum bekannten Götz-Zitat. Das hat ja nun wirklich Eingang gefunden in den Sprachgebrauch. Ich mag aber sozusagen auch sehr die Aphorismen des alten Goethe, die sozusagen sehr nachdenklich sind und meistens so einen Nebensinn noch transportieren. Das sind so schöne Dinge und da gibt es immer viel zu entdecken.
Goethe wird nie langweilig.
Ja.
Also ihn jedenfalls nicht. Wolfgang Bunzel, Sie sind 1960 in Landshut geboren, sind also von Geburt her ein waschechter Niederbayer. Was macht denn so ein Niederbayern aus?
Dazu muss ich sagen, ich würde in meiner Heimat gesteinigt werden, weil waschecht ist man dort nur, wenn man sozusagen von der Abkunft her mindestens 4 Generationen Einheimische vorzuweisen hat.
Und das haben Sie nicht?
Nein, das habe ich nicht. Ich bin sozusagen ein typisches Flüchtlingskind, nämlich tatsächlich meine Eltern, mein Vater aus Schlesien, meine Mutter aus dem Sudetenland gekommen und eine der häufigen Routen war eben dann tatsächlich nach Bayern und dort haben sich beide kennengelernt und so bin ich gewissermaßen nicht von der Herkunft ein Bayer, aber ich glaube von der Mentalität ein bisschen doch.
Woran machen Sie das fest?
Das ist, glaube ich, einerseits ein bisschen eine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben, auch eine, die manche Begebenheiten nicht immer so ganz ernst nimmt. Also auch mal das Drüberstehen wollen. Und das ist in Bayern häufiger vertretene Eigenheit und die ist mir eigentlich auch sehr lieb geblieben.
Nach Stationen in Dresden und München leben Sie schon lange in Frankfurt. Wie sehr fühlen Sie sich hier zu Hause?
Sehr, und zwar von Anfang an. Also ich hatte das Glück, außer sozusagen in meiner ersten Universitätsstadt Regensburg, habe ich dann eigentlich immer in großen Städten gewohnt. Und ich muss auch sagen, das ist mir so ein Lebensfluidum geworden. Aber jede hat ihr eigenes Profil und jede hat sozusagen ihre eigenen Sonnen- und Schattenseiten. Und Frankfurt wird ja von manchen immer so ein bisschen als hässliches Entlein dargestellt oder lange Zeit. War es zumindest so. Und ich fand diese Konstruktion, dass auf relativ begrenztem Raum, eine Stadt, die keine so große Ausdehnung hat, Dresden zum Beispiel ist flächenmäßig sehr viel größer, auf engem Raum im Grunde so viele unterschiedliche einerseits Bevölkerungsgruppen und andererseits eben noch übergebliebene Dorf-, Stadtteilkerne, also wo man das Ehemalige noch sieht. Man sieht, worauf sozusagen Frankfurt geworden ist. Und das finde ich sehr sympathisch.
Sie verfügen über ein breites Wissen, das viele Sendestunden locker füllen würde. Wir haben aber nur eine knappe Stunde, deshalb müssen wir uns beschränken. Ich möchte mit Ihnen heute über die Romantik reden. Woher stammt der Begriff?
Der Begriff Romantik ist keine Erfindung der Romantiker, um es vielleicht mal so zu sagen. Romantisch, dieses Wort, gibt es schon sehr viel früher und das war eigentlich ursprünglich mal eine pejorative, also negativ gemeinte Bezeichnung für alles Romanhafte. Mit den, ich sag mal, tatsächlich negativen Konnotationen, die wir damit verbinden. Nur erfunden, übertrieben und sozusagen tendenziell auch ein bisschen klischeehaft, also es war ein abwertender Begriff und dieser abwertende Begriff, der wird im ganz, ganz, ganz späten 18. Jahrhundert von einer jungen Gruppe nun nachwachsender Autoren und Künstler entdeckt und als Selbstbeschreibung verwendet. Plötzlich ist romantisch etwas, was neu unbekannt, geheimnisvoll ist, was mit der Wahrnehmung zu tun hat. Und es wird damit im Grunde auch mit dem Eigennamen Romantik zu einer Selbstverständigungsformel und die ist so erfolgreich, dass die bis heute Bestand hat.
Hat Frankfurt in besonderer Weise mit der Romantik zu tun?
Auf jeden Fall. Frankfurt ist sozusagen die unterschätzteste Romantikerstadt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Das müssen wir ändern.
Das ändern wir. Ich glaube, wir ändern es gerade schon und sollten da nicht nachlassen. Vielleicht nur zwei Sätze dazu. Ich war ja auch in die Konzeption und Vorbereitung des Deutschen Romantikmuseums mit eingebunden. Und als wir damit anfingen und unsere Direktorin Anne Bohnenkamp damit anfing, kriegten wir immer die Reaktion, um Himmels Willen, was wollt ihr machen? Frankfurt und Romantik, das ist ja sozusagen ein Gegensatz in sich selber. Das ist allerdings ein völliges Missverständnis. Natürlich ist es was anderes, wenn man von den einprägsamen Städten wie Jena und Heidelberg, wenn man die damit vergleicht. Die waren aber immer nur für kurze Zeit so eine Art Hotspot. Frankfurt ist deswegen was Besonderes, weil hier einerseits einige wichtige Autorinnen und Autoren geboren sind, beziehungsweise hier geprägt worden. Ich nenne nur Clemens Brentano, aber auch seine Schwester Bettine, dann verheiratete von Arnim. Direkt nebendran in Hanau die Grimms natürlich ganz wichtig, ja. Aber in Hanau kommt und dann auch in Frankfurt lebend Caroline von Günderode, also auch nochmal ein wichtiger Schwerpunkt. Aber selbst Caroline Michaelis Schlegel war für kurze Zeit hier. Die Schlegels Friedrich und Dorothea waren hier, sodass
Friedrich Schlegel, der Oberromantiker.
Der Oberromantiker, so ist es.
Chefromantiker.
Und Chefromantiker für einige Jahre und sozusagen seine Frau Dorothea, als er nicht mehr lebte, hat ihre letzten 10 Lebensjahre in Frankfurt verbracht und hatte einen berühmten Sohn, nämlich Philipp Veit. Und Philipp Veit, wenn man das nun weiß, ist Direktor des Städel gewesen. Und plötzlich merkt man, wie viele Bezüge es eigentlich gibt.
Für Johann Wolfgang von Goethe war das Romantische krank. Warum?
Da weiche ich jetzt erstmal aus, weil das ist zwar ein bekanntes Diktum von ihm, er hat das gesagt und er hat es auch gemeint, aber man kann sozusagen auch das Gegenteil behaupten oder vielmehr, er hat es gesagt in dieser Zuspitzung, weil er es abgrenzen wollte vom Klassischen, vom Klassisch-Antiken und das war für ihn einfach im Werthorizont das Unübertreffbare. Da konnte alles, was es sozusagen sonst gibt, konnte eigentlich nur fragwürdig und in dem Fall krank oder unvollkommen sein.
Sie nehmen ihn ganz schön in Schutz.
Ja, ja, aber guten Gewissens. Goethe lebte in Weimar, keine 30 Kilometer entfernt in Jena, brodelte es dann an der Universität, in der jungen Generation. Und Goethe hatte eigentlich mit allen wichtigen Vertretern und Vertreterinnen der Romantik Kontakt. Ihn interessierte sehr, was die machen. Ihn hat aber eben auch so eine, wie soll ich mal sagen, Ambivalenz mit den Zielen dieser jungen Bewegung verbunden. Er hat gesehen, das sind jetzt die neuen jungen Wilden. Er war ja auch mal ein junger Wilder.
War jetzt eher ein alter Gezähmter.
Könnte man so sagen, genau. Deswegen, ich finde das immer ganz bemerkenswert, was er über den Künstler, Maler Philipp Otto Runge und vor allem dann sein großes Werk, die Blätter, die sogenannten Zeiten oder auch Tageszeiten gesagt hat, zum verrückt oder zum toll werden schön. Also da ist diese Ambivalenz einfach da. Er hat sofort die Qualität erkannt. Er hat das Neue gesehen und den frischen Blick, auch das gewissermaßen Ungewöhnliche, was hier gewagt wird. Er konnte es schätzen, aber hat es nicht zu seinem Programm gemacht.
Wer heute von einem Romantiker spricht, beschreibt meist das Gegenteil eines knallharten Managertypen. Romantisch meint heute oft gefühlvoll, eher sanft, manchmal auch schwach. Oder irre ich mich?
Das ist so. Und ich würde auch sagen, das ist nach wie vor eine im Kern zutreffende Beschreibung. Das ist sozusagen auch ein Erbe der Romantik. Gewissermaßen solche Werte wie etwa Gefühle, Vorstellungskraft, Imagination, Fantasie hochzuschätzen und sie nicht einfach so als Nebenprodukte abzutun, ist, glaube ich, wirklich etwas, da ist der Romantik eine Mentalitätsprägung gelungen, die eben für uns auch noch wichtig ist, nur in der platten Gegenüberstellung, bloße Rationalität oder reine Gefühlshaftigkeit, Emotionalität, da funktioniert das Ganze nicht, da wird es sozusagen überzeichnet und schief, aber es war im Grunde ja eine Frontstellung, die die jungen Romantiker vorgefunden haben. Die Bewegung, die gewissermaßen den Ton angab, intellektuell, war die Aufklärung. Und man war ja nicht gegen die Aufklärung, weil man dachte, das ist alles völlig verkehrt, sondern man war deshalb so skeptisch der Aufklärung gegenüber, weil man das Gefühl hatte, die sieht doch nur die Hälfte der Realität. Die sieht das Licht, wo ist das Dunkle? Die sieht den Tag, den Verstand, wo sind die Gefühle, wo ist die Nacht? Und da begreift man, dass es letztlich auch eine Art Komplementärbewegung. Und wir müssen beides zusammendenken. Es ist also kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
Hat die Romantik die Gesellschaft besser gemacht, nachsichtiger mit den Menschen?
Ich fürchte eher nein. Dennoch würde ich sagen, die Romantik hat unser Bewusstsein nachhaltig geprägt. Und wenn man es daraufhin anschaut, dann letztlich doch auch ein Stück besser gemacht. Die Romantik hat die Menschen rausgeholt aus dieser auch aufklärischen Sackgasse, in der man sich befand, hat ein Bewusstsein dafür geweckt für die Widersprüche des Lebens und dafür, dass eben tatsächlich die Dinge nicht schwarz und weiß sind, sondern eben aus sehr, paradox gesagt, farbigen Grautönen bestehen. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist die Romantik nicht nur unverzichtbar gewesen, sondern hat tatsächlich auch bis heute ein sehr nachhaltiges Erbe.
Die Romantik lässt sich mit vielem verbinden. Wir sprechen gleich über den Wald in unseren Köpfen, auch ein Erbe der romantischen Epoche. Aber erst hören wir Musik, die Sie uns mitgebracht haben, als erstes von Andrew Gold, Thank You for Being a Friend. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Ganz einfach, ich glaube, die allermeisten, die das jetzt hören werden, denken natürlich an eine sehr bekannte, sehr lange laufende amerikanische Fernsehserie, nämlich Golden Girls. Und ich finde, das war zum damaligen Zeitpunkt eben auch eine Pionierserie. Im Grunde drei oder im Endeffekt mit der Mutter vier ältere Frauen zu zeigen, sie ernst zu nehmen, ihre Verschiedenheit deutlich zu machen und trotzdem ihr füreinander einstehen, finde ich wunderbar. Und das ist für mich ganz stark mit diesem Lied, mit diesem Song verbunden.
Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed. I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? My hat is
you stand up and take a bow. And when we both get older, with walking canes and hair of gray, have no fear, even though it's hard to hear, I will stand real close and say thank you for being a friend.
I wanna thank you.
Thank you for being a friend.
I wanna thank you.
Thank you for being a friend.
I wanna thank you.
Thank you for being a friend.
I wanna thank you.
Let me tell you about a friend.
I wanna thank you.
Thank you for being a friend.
I wanna thank you.
Thank you for being a friend.
I wanna thank you.
Thank you for being a friend.
Thank you for being a friend. Schwungvoll in die zweite Gesprächsrunde. Zu Gast im HR2 Doppelkopf ist heute Wolfgang Bunzel, Romantikexperte. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Wolfgang Bunzel, sind Sie ein Freund des Waldes?
Ja, in jedem Fall.
Wie oft nehmen Sie sich Zeit, durch den Wald zu spazieren? Ehrlich.
Naja, da erwischen Sie mich natürlich jetzt sozusagen nicht auf dem falschen Fuß, aber packen mich an einem Punkt, wo man sagen würde, es sollte häufiger sein. Ich habe das Privileg, dass ich nur 200 Meter von einem beginnenden Waldstück entfernt wohne. Und das gibt dann schon einige Gelegenheiten.
Es gibt Gelegenheiten, nutzen Sie die auch,
ja.
Die Gelegenheiten?
Ja,
also definitiv. Wie oft?
So wie sich's ergibt. Das kann mal tatsächlich so sein, dass alle 3 Wochen sich das ergibt. Und das kann gerade im Winter so sein, dass ich fast täglich dort bin.
Die Romantiker haben den Menschen den Wald nahegebracht.
Die Romantiker haben sozusagen das, was wir mit dem Wald verbinden, komplett auf den Kopf gestellt. Bis weit ins 18. Jahrhundert war der Wald sowas wie ein Schreckensort.
Was Bedrohliches, was Gefährliches.
Absolut. Es waren tatsächlich ja zum damaligen Zeitpunkt noch wilde Tiere dort. Es war gewissermaßen unwegsam. Es galt als die Gegensphäre zur Zivilisation. Also wer nicht dort sein musste, ist dort nicht hingegangen. Es gab gerade in Hessen ausgedehnte Räuberbanden im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und viele Reisende, die eben durch lange, kilometerlange Waldstücke reisen mussten, können ein Lied davon singen, dass es diverse Überfälle oder Überfallversuche gegeben hat. Das heißt, es war in jeder Hinsicht eigentlich ein Ort, den es zu meiden galt. Das Volkslied hat ja noch eine Erinnerung daran und es erzählt uns, im Wald, da sind die Räuber. Und tatsächlich war das so.
Ja, nicht nur das. Die Gebrüder Grimm haben Märchen gesammelt. Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, da spielt der Wald ja auch eine Rolle und keine gute. Dabei gehörten die beiden zur Gruppe der Heidelberger Romantiker. Ist das ein Widerspruch? Nein, eigentlich nicht, weil sie haben die ja nur gesammelt.
Die haben die ja nun auch bearbeitet. Ich glaube, ganz schön kann man an Hänsel und Gretel das auch sehen. Das sind ja sozusagen zwei Kinder, die von ihren Eltern ausgesetzt werden. Eine wirklich furchtbare Situation und zugleich eine, die den sozialgeschichtlichen Gegebenheiten damals entsprochen hat. Also solche prekären Verhältnisse waren gar nicht so selten und die Kinder erleben im Wald, der ihnen natürlich schon auch unheimlich ist, aber sie erleben gewissermaßen das Wahrwerden eines Traums. Denn dort ist ja ein Haus sozusagen aus Zuckerwerk.
Knusper, Knusper, Knäuschen.
Genau.
Wer knabbert an meinem Häuschen?
Also das, was man sich eigentlich in der Fantasie nur vorstellen kann, als das Allerschönste, als Nahrung und Leckereien im Überfluss, mitten im Wald. Und damit wird der Wald ja auch zu einem Ort der Idylle. Das transportiert das Grimmsche Märchen eben auch.
Ja, bis die Hexe kommt.
Bis die Hexe kommt.
Naja, das dürfen wir ja nicht verschweigen.
Die kommt zwar dann, wir müssen ja jetzt die Geschichte nicht nacherzählen, denn sie kennen ja alle, aber die Hexe bekommt ja auch ihre, im Märchen, gerechte Strafe. Und insofern wird das Ganze ja dann doch sozusagen wieder ausbalanciert. Ich will nur sagen, anhand von Hänsel und Gretel kann man sehr schön auch da die Doppelgesichtigkeit dieses Waldes sehen. Und das ist im Grunde das Zentrale für die Romantik gewesen, aus dem einstmaligen Schreckensort einen Sehnsuchtsraum zu machen.
Der Schriftsteller Ludwig Tieck prägt erstmals in seinem Werk Der blonde Eckbert den Begriff der Waldeinsamkeit. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Wortprägung. Die hat bei den Zeitgenossen sozusagen nachhaltige Wirkung entfaltet. Es gibt von berühmten, sehr bekannten Autoren und Dichtern, Eichendorff, Heine, Uhland und so weiter, tatsächlich Gedichte, die diese Formel aufnehmen, variieren. Es hat dann viele Vertonungen im 19. Jahrhundert gegeben und im Bereich der bildenden Kunst.
Caspar David Friedrich?
Absolut. Im Bereich der bildenden Kunst wird...
Der ja nicht abgemalt hat, ne? Also genau. Wir glauben immer, dass er da diesen Wald gemalt hat. Hat er gar nicht.
Er komponiert ihn und wenn man so will, aus verschiedenen Versatzstücken. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine sehr genaue und präzise Wahrnehmung von Natur. Hat viele Skizzen angefertigt und die werden dann zu Vorstufen und zu, ich sag mal, Konstruktionselementen auch seiner großen Gemälde. Tatsächlich ist es eben so, dass Waldeinsamkeit ein sehr besonderer Begriff ist. Der wird sozusagen wie so ein Leitbegriff, ein Fahnenwort für diese Generation und dann im Lauf des 19. Jahrhunderts im Grunde auch eine verallgemeinernde Bezeichnung für Bilder, Gemälde, die Wald, Waldinneres oder eine Waldszenerie zeigen. Das wird dann auch in den zeitgenössischen Journalen, also immer mit eine Waldeinsamkeit von Schirmer zum Beispiel, wird dann gesagt. Das ist schon verblüffend, weil man sieht, welche Breitenwirkung Tieck im Grunde damit hatte.
Die schwärmerische Waldbegeisterung der Romantiker fällt in eine Zeit, in der die Waldfläche rapide abnahm. Für die beginnende industrielle Revolution brauchte es Holz. Schätze ich etwas mehr, wenn es weniger davon gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Allgemeinen ist das so. Bezeichnend scheint mir zu sein, dass in einer Phase der Gefährdung des Wenigerwerdens der Wälder auch ein Gewahrwerden nun dieser besonderen Naturlandschaft sich ereignet. Ich glaube, das kann man in jedem Fall sagen. Insofern hat es was Seismografisches, also etwas zu spüren, was noch nicht im allgemeinen Bewusstsein da ist, was sich aber schon abzeichnet. Und das ist ja generell eigentlich ein Vorrecht von Literatur und der Künste überhaupt, uns Dinge zu zeigen oder auch hinzuweisen auf problematische Entwicklungen, die sich dann im Grunde erst im Laufe der Zeit abzeichnen.
Die Fläche um 1800, die bewaldete Fläche in Deutschland, lag weit unter dem heutigen Niveau von einem Drittel, davon unberührt 0,1%. Wie kommt das?
Das kommt daher, dass seit dem 18. Jahrhundert im Grunde etwas um sich gegriffen hat, was wir mit dem Kürzel Forstwissenschaft und Forstwirtschaft benennen können. Also im Grunde eine wissenschaftliche Erfassung der Wälder im Hinblick auf einen maximalen Ertrag. Denn es ging immer um Nutzung. Es ging da ja nicht um Regeneration.
Schönheit.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Der Wald war sozusagen auch ein eminent materieller Faktor und als solcher wurde eben taxiert. Es gab da sogar Zeichnungen, Entwürfe, Vorstellungen von Normal- und Normbäumen, nämlich solche, die man gut und mit wenig Aufwand schlagen und dann verarbeiten kann und die dann gewissermaßen möglichst wenig Restabfall erzeugen. Also eine durchgehende Rationalisierung ist da. Und auch hier scheint mir wieder der Zusammenhang mit Händen zu greifen. Da, wo die rationale und geplante, Ausbeutung von Natur. Dieses macht euch die Erde untertan, aber in den problematischen Dimensionen eben auf einen Gegenpol trifft. Und der ist ganz notwendig. Der sagt, halt, so geht es nicht weiter. Und tatsächlich lesen wir in diversen Texten der Romantiker schon Überlegungen, wohin die Fernnutzung oder ein zu weitgehender Waldbau und sozusagen Waldrodungen führen, nämlich zu Erosionsprozessen und damit sozusagen zu einer nachhaltigen Schädigung der Natur bis hin zu Klimaschäden. Die Romantiker sehen wir plötzlich eben auch als frühe Ökologen, die noch nicht die Begrifflichkeit dafür entwickeln, aber die schon das Gespür haben.
Es waren die ersten Grünen im Grunde.
Ja. Definitiv. Also ich würde sagen, die Romantik ist so etwas wie die erste ökologische Bewegung der Kulturgeschichte. Die ersten Grünen in diesem ganz allgemeinen Sinn, natürlich nicht in einem parteipolitischen Sinn, aber grün zu denken, wenn man das so sagen will. Das in jedem Fall.
In diesem Jahr lief in gleich drei Häusern, Ihrem Deutschen Romantikmuseum, dem Senckenberg-Museum in Frankfurt und dem Bad Homburger Sinclair-Haus, eine Ausstellung mit einer Entdeckungsreise durch die Wälder der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Was war das Ziel?
Das Ziel war, das vielgestaltige Phänomen Wald von mehreren Perspektiven erstmal anzugehen. Wir sind ja nun als Freies Deutsches Hochstiftenhaus, das vor allem für den Bereich Kulturgeschichte zuständig ist, Senckenberg für den Bereich Naturwissenschaft und das Sinclair-Haus in erster Linie für aktuelle Position der Gegenwartskunst. Und das nun zusammenzuführen und nicht zu hierarchisieren und auch nicht zu sagen, jeder ist für nur sein Teilgebiet zuständig, sondern im Grunde eine Querschnittsaufgabe zu versuchen, die uns alle richtig herausgefordert hat. Wir haben nun mal die jeweils auch antrainierten Perspektiven. In diesen Blickrichtungen ist man dann ja auch stark, da kennt man sich aus und fühlt sich sicher. Aber im Grunde zu sehen, dass man ganz anders drauf schauen kann, das ist das Bemerkenswerte. Mich hat da sehr nachdrücklich beeindruckt. Wir haben ja eben auch großflächige Rindenstücke gehabt mit Fraßspuren eben von
Borkenkäfern,
also Insekten, die man normalerweise als Schädlinge bezeichnet. Und wenn einem dann die Fachleute erklären, nee, das sind keine Schädlinge, guck mal anders drauf, die betreiben sozusagen den nötigen Umbau des Waldes jetzt schon. Natürlich sind die Folgen im Moment ganz furchtbar. Sie sorgen aber dafür, dass die Monokulturen abnehmen und damit, dass sozusagen nachhaltige Wälder sich entwickeln, nachwachsen können. Dann guckt man sehr anders auf die Dinge.
Bevor wir gleich über die Romantiker und die Freundschaft reden, hören wir zur Einstimmung auf die Freundschaft. Ein Freund, ein guter Freund von den Comedian Harmonists. Was verbinden Sie damit, Wolfgang Bunzel?
Das ist zunächst mal ein Gassenhauer. Und genau wegen dieser Gassenhauer-Mentalität habe ich ihn herausgesucht. Er besingt ein hohes Gut und er tut das natürlich in einer Weise, die für unsere heutigen Ohren ein bisschen zu harmonisch ist, wo wir nicht mehr ganz dran glauben. Aber was ich bemerkenswert finde, dadurch, dass es eben ein Chorgesang ist, demonstriert er zugleich diese Form von Verbundenheit. Denn einen solchen Chorgesang bekommt man nur hin, wenn tatsächlich alle an einem Strang ziehen und sich mehrere Stimmen eben zu einem gemeinsamen zusammentun.
Der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Da-jam, da-da-da-dam, da-jam, da-da-da-dam. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
Sonniger Tag, klopfendes Herz und der Mond ein Schlag, lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben dem Taumel zu dritt.
Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn der Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
Welt, hast uns für immer zusammengestellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil auch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verließ manche Madame, wir aber halten zusammen. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer dir Freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackelige, alberne Welt von den Augen zusammen, ihr fällt ja dann sein. Niemals betrübt, wenn dein Schatz sich auch nicht mehr liebt. Dein Freund, dein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den's gibt.
Ein Freund, ein guter Freund. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Wolfgang Bunzel, Freundschaftserklärer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Wolfgang Bunzel, die Romantiker haben den Begriff Freundschaft neu definiert, oder?
Ja, das haben sie getan. Sie übernehmen eigentlich ein Freundschaftsverständnis des 18. Jahrhunderts. Also ich glaube, man muss sich mal klar machen, wir denken immer, Liebe, Freundschaft, das sind so Universalien, die hat es immer gegeben. Das stimmt, aber es stimmt nur zur Hälfte, weil ihre konkrete Ausprägungsform ist kulturell zutiefst durchdrungen. Das heißt, für etwa eine Adelsgesellschaft spielt eine Kategorie wie Freundschaft eine, wenn überhaupt, eine ganz untergeordnete Rolle.
Wir können in die Bibel gehen. In der Bibel gibt es Freundschaften,
ja,
aber da gibt es in erster Linie die Familie.
Genau.
Die Familie ist das Vorrangige. Mhm. Es gibt ein paar Geschichten, wo Freundschaften eine Rolle spielen. Die Freunde, die den Gelähmten zu Jesus bringen, damit der ihn heilt. Mhm. Sowas zum Beispiel. Oder Hiob, sehr krank ist, alles verloren hat. Da kommen die Freunde, um mit ihm zu trauern. Mhm. Es gibt so ein paar Geschichten, aber in erster Linie sind zu biblischen Zeiten war die Familie dasjenige, wo Menschen aufgefangen wurden.
Genau. Die Freunde sind dann zum Teil eben auch der dörfliche Hintergrund, mhm, die bilden eine Trauergemeinschaft, mhm, und so weiter. Also diese Individualisierung von Freundschaft, die gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Und das hängt natürlich zusammen mit der sogenannten Verbürgerlichung, also mit dem Aufstieg des Bürgertums, das gewissermaßen auch einen völlig neuen Wertekanon etabliert und das tatsächlich eben Gefühle schon aufwertet und Freundschaft im Grunde zu einer sozial-ethischen Kategorie macht. Also nur derjenige ist für die Gesellschaft ein wirklich wertvolles Mitglied, der fähig ist, Freundschaften zu schließen. Und das bedeutet ja eben auch, uneigennützig zu handeln, für einen anderen einzustehen. Das ist schon im 18. Jahrhundert da und das finden die Romantiker vor. Allerdings, was den daran gar nicht gefällt, ist diese, ich sag mal, versteckte Pädagogisierung. Also man soll Freundschaften pflegen, damit man gewissermaßen ein nützliches Glied der Gesellschaft wird. Das entspricht nun gar nicht dem anti-utilitaristischen Denken und Fühlen der Romantiker. Und deswegen drehen die das Ganze dann nochmal ganz bemerkenswert. Bei den Romantikern überschreitet Freundschaft sozusagen erstmal die Geschlechtergrenzen. Wenn wir von Freunden im 18. Jahrhundert reden, können Männer miteinander befreundet sein, es können Frauen miteinander befreundet sein.
Bleiben wir doch mal bei den Männern. Die romantische Freundschaft von Achim von Armin und Clemens Brentano, das sind ja sogenannte Role Models. Mhm. Für Freundschaft, Männerfreundschaft. Mhm. Das gab es ja bis dato nicht so.
Das gab es so nicht. Die beiden haben sich ja auch viele Briefe geschrieben. Und in den Briefen findet sich eine Formulierung, die ich ganz bezeichnend finde. Nämlich der eine bezeichnet den anderen als Herzbruder. Und da sieht man schon, wie weit Freundschaft geht. Freundschaft greift aus in den Bereich der angestammten Verwandtschaftsnähebeziehung. Und sagt aber, jetzt ist noch das Besondere, dass ich mir dieses Gegenüber, das ist mir nicht zugeteilt worden oder zufällig eben zugekommen, wie das bei Geschwistern der Fall ist. Ich habe es mir selbst oder ich habe mir diese Person selbst ausgesucht. Und das transformiert diesen Freundschaftsbegriff nochmal. Es ist also eine Steigerungsform von verwandtschaftlicher Nähe, weil es diesen Aspekt der Freiwilligkeit hat. Und deswegen sieht man das auf der sprachlichen Ebene sehr, sehr schön, wie im Grunde nun der Freund eben zu einem Herzbruder wird, so nah wie ein Bruder und zugleich aber auch so eng, man fühlt sich so verbunden mit ihm, dass man dann auch dafür einstehen würde.
Die beiden haben gemeinsam eine Rheinreise unternommen. War das damals üblich unter Freunden?
Das gab es durchaus. Also solche, ich sag mal, Landschaftswanderungen und kleinere Reisen haben vor allem Kommilitonen gerne miteinander gemacht. Also etwa die ebenfalls frühromantische Autoren Wilhelm Heinrich Wackenrode und Ludwig Tieck haben das zum Beispiel durchs Gebirge mehrfach gemacht, durch die Fränkische Schweiz, aber auch dann durch den Harz. Arnim und Brentano machen das nun am Fluss, am Rhein entlang. Und das hat aber einen ganz konkreten Anlass. Die Freunde treffen sich bezeichnenderweise in Frankfurt und brechen von Frankfurt aus auf, natürlich erstmal bis Mainz, das ist klar, erst dann geht der Rhein natürlich los und erleben dann letzte gemeinsame Tage und die erleben sie als besonders wertvoll und intensiv. Warum? Weil sie wissen genau, es sind die letzten Tage, die sie verbringen werden gemeinsam und die letzten Erlebnisse, weil in Koblenz wird man sich trennen und Achim von Arnim geht dann auf seine sogenannte Grand Tour, also eine Kavaliersreise, wie sie für Adlige in der damaligen Zeit Standard war, mit seinem Bruder, der kein Herzbruder war im Übrigen. Brentano und Arnim werden sich dann über 2,5 Jahre nicht sehen und sind dann auf Briefe als Kommunikationsmedium angewiesen.
Glück für Sie.
Absolut, das ist ein Geschenk und sozusagen damit einer der größten und dichtesten Freundschaftsbriefwechsel, die wir haben. Unbedingt lesenswert, aber zugleich eben auch etwas, wo man sehen kann, die speichern jetzt auch noch gemeinsames Erinnerungsmaterial auf, um dann über die Dürrezeit der Trennung hinwegzukommen.
Die Herzbrüder rutschen in eine tiefe Krise, weil sich Brentano dem Katholizismus zuwandte und für den preußischen Protestanten von Arnim war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Wie haben Sie denn diese Krise gemeistert?
Gar nicht. Das muss man also so deutlich sagen, wie es bei vielen Freundschaften ist. Die beiden haben sich 1801 kennengelernt und die durchaus enge Freundschaft hält, ich würde sagen, ungefähr 15 Jahre. Das ist schon bemerkenswert und beginnt dann zu kriseln, als Clemens Brentano sozusagen eine fundamentale Krise durchlebt und eigentlich eine Neubestimmung sucht, wo er sich komplett neu definiert und in seiner Not findet er für sich eigentlich nur die Rückkehr zum Glauben. Beide versuchen aber, den Kontakt möglichst aufrechtzuerhalten über diesen entstehenden Graben hinweg. Und es kommt ja noch dazu, dass die Schwester Clemens Brentanos, nämlich Bettine, als Ehefrau Achims, da nun auch noch eine Rolle spielt dabei. Und die ist auch auf der Seite, dass sie sagt, ich kann nicht mehr verstehen, was der Bruder da eigentlich macht.
Die Romantik war ja ziemlich avantgardistisch im Blick auf Lebensmodelle, oder?
Ja, definitiv. Also ein Laboratorium, könnten wir sagen, für Lebensmodelle beziehungsweise für das Ausprobieren von entsprechenden Modellen, die versuchen einfach zu schauen, wie kann das Verhältnis der Geschlechter zueinander neu definiert werden und gibt es nicht auch enge Beziehungen, sagen wir im weiteren Sinn Freundschaftsbeziehungen, die Männer und Frauen einbeziehen. Und das ist ja durchaus neu. Also in einem sozusagen standardisierten Denken wären Männer und Frauen dann eigentlich nur über Liebe unmittelbar engstens miteinander oder aufeinander beziehbar.
Sexualität.
Ganz genau, das geht ja damit einher. Aber eine wirkliche auch Näheerfahrung ist im Grunde dann nicht möglich, beziehungsweise nur in sehr engen Grenzen. Und diese Grenzen sprengt die Romantik tatsächlich auf und bezieht häufig eben Geschwister, also die Schwester etwa, oder Familienmitglieder mit ein in diesen Freundschaftsbund. Und damit erweitert sich sozusagen dieses Spektrum. Und es können sich dann auch Menschen über die Geschlechtergrenzen hinweg nahe werden und die können sozusagen intim sein, ohne dass sie sexuell intim miteinander sind.
Wolfgang Bunzel, lebenslange Freundschaften. Sie sagten vorhin, Arnim und Brentano waren 15 Jahre, das war schon eine relativ lange Zeit. Haben Sie lebenslange Freundinnen und Freunde aus dem Sandkasten noch?
Aus dem Sandkasten nicht mehr, aber das kommt auch daher, in meinem Beruf oder wenn man in dem Bereich tätig ist, in dem ich tätig bin, sind Wohnortwechsel nahezu nicht nur unvermeidlich, sondern vorgeschrieben. Sie sind sozusagen Teil des Lebenslaufes. Und das macht es oft schwierig. Also ich sehe das daran, dass alte Freunde, die am Ort geblieben sind, das können zum Beispiel Schulfreunde sein, da gibt es durchaus noch einige, die übrig geblieben sind, wo das dann auch sehr lange hält. Aber es ist auch schwer, nicht den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber sozusagen die Nähe aufrechtzuerhalten, ohne dass so etwas entsteht wie, ich tue das, was wir erlebt haben, wir tun das gemeinsam so in ein Wegglas rein und dann bei nächster Gelegenheit, dann kann man das wieder hervorholen. Das funktioniert nicht. Man muss das Eingeweckte, das ist ja auch da, geht einem nicht verloren, man muss das sozusagen anreichern und man muss es sozusagen auch wieder frisch halten.
Mit gemeinsamen Erlebnissen.
Ganz genau.
Wie viele echte Freunde haben Menschen eigentlich durchschnittlich?
Ich glaube, das dürfte im Allgemeinen sich im einstelligen Bereich bewegen. Und ich halte das auch für realistisch. Jetzt kommt keine große Klage, aber nur die allgemein bekannte Feststellung, dass natürlich der Begriff Freund heute eine absolute Inflation erfahren hat, vor allem durch die sozialen Netzwerke.
Ich habe 1000 Freunde.
Ganz genau. Ne? Wenn ich 1000 Freunde habe, habe ich eben auch keinen. Ja. Ne? Das ist eben so. Und das macht es schwierig, unter heutigen Bedingungen Freundschaft überhaupt noch abzugrenzen und auch zu benennen. Also was habe ich denn dann mit einem Menschen, der mir wichtig ist, der sich vielleicht mir auch nahe fühlt, was haben wir denn dann eigentlich? Und da fehlt mittlerweile die Begrifflichkeit. Also sozusagen, da hat eine Aushöhlung stattgefunden und wir haben kein Äquivalent mehr dafür. Also das empfinde ich als eine wirkliche sprachliche Notsituation, wo wir einfach auch schauen müssen und austarieren müssen, unsere sozialen Nahbeziehungen. Das geht nur durch Differenzierung, indem ich eben auch unterschiedliche Grade der Nähe und des Vertrauens benenne und nicht alles in einen Topf schmeiße.
Da können wir mal auf die Romantiker blicken. Was kann ich eigentlich tun, um eine gute Freundin zu sein?
Nicht drängeln, nicht ungeduldig sein, nicht zu sehr auf das eigene Zeitbudget zu achten und oftmals eigentlich nur da sein. Also man muss gar nicht so viel mitbringen, man muss auch gar nicht so sehr aktiv werden. Oft hilft ein offenes Ohr haben und zumindest die Wahrnehmungstentakeln für das Gegenüber wach zu halten. Die sagen einem dann eigentlich ziemlich genau, was Sache ist. Solltest du jetzt reden, solltest du jemanden in den Arm nehmen, sollte man einfach mal schweigen, nur zuhören. Das ist dort der beste Ratgeber eigentlich.
Dionne Warwick besingt jetzt gleich, wozu Freunde da sind. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Wolfgang Bunzel, für dieses Gespräch, das doch tiefe Einblicke gibt in die Welt der Romantik, die uns heute ja noch sehr prägt. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your you came.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.